kommen wir zu Zacharja 9, ab Vers 9. Wir sind letztes Mal bis Vers 9 gekommen und ich lese deswegen einige Verse ab Vers 9. Frohlocke sehr, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Demütig ist er und auf einem Esel reitend und auf einem Füllen, einem Jungen der Eselinnen. Und ich will die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Und es wird ausgerottet werden, der Kriegsbogen, und er wird Frieden reden zu den Nationen. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis zu den Enden der Erde. Zunächst bis dahin. Ich habe gleich vom Skript her gelesen. Ich habe hier meine eigene Übersetzung hineingemacht, die noch wörtlicher ist als die Elberfelder Übersetzung. Und des Weiteren habe ich darauf geachtet, dass man die poetischen Verszeilen sichtbar macht. Das ist in der Ausgabe der Elberfelder Bibel, die alte und auch die neue von CSV Hückeswagen, die auch sehr empfehlenswert ist, nicht gemacht, aus Platzgründen. Ein Drittel des Alten Testaments ist poetisch. Und wenn man das so drucken würde, dass man die Verszeilen sichtbar macht, das würde also enorm mehr Seitenumfang bringen. Aber es nützt etwas, wenn man diese Verse klar unterscheiden kann. Und das werden wir im Weiteren wieder erleben, wie nützlich es ist für das Verständnis, dass man weiß, wo die Verszeilen liegen. Letztes Mal, als wir in Kapitel 9 die Verse 1 bis 8 schon betrachtet haben, da haben wir gesehen, es geht um eine Prophetie, die sich erfüllt hat mit Alexander dem Großen, der ja erst im 4. Jahrhundert vor Christus in der Geschichte auftrat, aber hier durch Zacharja prophezeit war im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir hatten in Kapitel 9, Vers 1 gesehen, das Land Chadrach, das ist das Land der Stadt Hatarika im Norden von Syrien, im Norden von Hama oder Hamat. Dann Damaskus wird dort auch erwähnt, weiter nebst diesen syrischen Städten die libanesischen Städte Tyrus und Zidon, auch in Vers 1 und Tyrus weiter in Vers 3. Und Alexander der Große hat Syrien, Libanon erobert und dann ging er weiter nach Süden und hat auch dort die philistäischen Städte erobert. In Vers 5 lesen wir von Aschkelon, Gaza, Ekron, alles Philisterstädte im Bereich des heutigen Gazastreifens und darum herum. Das war das Land der Philister. Dann in Vers 6 wird auch Aschdod erwähnt und überhaupt die Philister dort in Vers 6. Das hat sich alles erfüllt durch Alexander den Großen, also diesen gewaltigen Siegeszug eben durchführte, übrigens ab 336 vor Christus bis 323. Und da eroberte er von Griechenland, von Europa hier kommend, Teile von Afrika und Asien bis über den Indus hinaus, also bis heute Pakistan, und in der Vergangenheit hat man dort von Indien gesprochen. Ein gewaltiges Reich hat er zusammengebracht. Die Prophetie springt dann in Vers 7 in die Endzeit. Und es wird hier von den Philistern gesagt, dass Gott eben ein Gericht über sie bringt und ich werde sein Blut aus seinem Mund wegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen weg. Das haben wir letztes Mal genauer betrachtet, dass also die Philister in der Bibel die prophetische Bezeichnung sind für die Palästinenser, heute im Gaza-Streifen und natürlich auch im Westjordanland. Und sie sind gekennzeichnet hier nach Vers 7, dass sie eben Blut zwischen den Zähnen haben. Und wenn wir denken, dieser tödliche Hass, der aus dem Gazastreifen und auch aus dem Westjordanland Israel entgegentritt bis heute, aber hier wird gesagt, es wird auch in der Zukunft einen Überrest geben, der umkehrt aus diesem Volk. Und das ist so schön dann zu lesen. Und auch er, das ist der Philister, wird unserem Gott übrig bleiben und wird sein wie ein Fürst in Juda und Ekron wie der Jebusiter. Das haben wir letztes Mal noch betrachtet, dass auch Ezekiel 47, 48 darüber spricht, wie Menschen im tausendjährigen Friedensreich, die im Land Israel geboren worden waren und oder lebten und Söhne gezeugt haben, dass die dann den Israeliten gleich geachtet werden. Also eine wunderbare Verheißung für einen Überrest auch aus dem Volk der Palästinenser. Und ich habe letztes Mal auch erklärt, im Arabischen gibt es nicht zwei Wörter für Philister und Palästinenser, wie auf Deutsch, sondern beides heißt gleich. Auf Arabisch sagt man Philistini, Philistini, das Gleiche. Palästinenser kommt eben von Philister, sprachgeschichtlich. Ja, und da haben wir also in Vers 7 einen Sprung bis in die Endzeit. Und darum hat Vers 8 eine endzeitliche Bedeutung, wenn es heißt, und ich werde mein Haus, für mein Haus, ein Lager aufschlagen. Oder wie ich es übersetzt habe, und ich will mich lagern für mein Haus gegen ein Heer, gegen den Hin- und Herziehenden. Und kein Bedränger wird mehr über sie herziehen, denn nun habe ich mit meinen Augen hingesehen. Da sagt Gott selber, er werde sich für Israel einsetzen und eben ein Ende setzen, dass Feinde Israel und Jerusalem überziehen. Und so kommen wir mit Vers 8 eben bis in die Endzeit. Natürlich hat es für Israel schon einen Vorgeschmack gegeben, damals, als Alexander gekommen war. Er hat alles erobert, wie ich gesagt habe, Syrien, Libanon, dann kam er runter, hat auch der Philistäer erobert, aber gegenüber den Juden kam er nicht als Eroberer, sondern der Hohepriester Jadua ging in vollem Ornat, mit den hohepriesterlichen Kleidern, mit den Edelsteinen auf der Brust, der Brustschild, ging er hin zu Alexander dem Großen und hatte das Buch Daniel bei sich und zeigte ihm die Stellen im Buch Daniel, wo Alexander vorausgesagt war. Grandios. Und Alexander war ganz beeindruckt und hat sich gegenüber dem jüdischen Volk damals freundlich verhalten. Da hat Gott also sein Volk auch geschützt. Aber man muss doch sagen, Vers 8 bezieht sich auf die Endzeit. Was sie damals erlebt hatten, war ein Vorgeschmack. Aber es ist eine endzeitliche Verheißung, wenn der Messias kommen wird und ich will mich lagern für mein Haus gegen ein Heer. Dann wird er Israel schützen und bewirken, dass Israel dann nie mehr von Feinden bedrängt wird. Da folgt das tausendjährige Friedensreich. Also diese Begegnung zwischen dem Hohenpriester Jadua und Alexander dem Großen wird beschrieben bei Josephus Flavius. In seinen Werken, er hat ja ein Buch geschrieben, die Geschichte des jüdischen Krieges. Das ist der Krieg im Jahr 70 mit dem Untergang des Tempels, ganz ausführlich beschrieben. Und ein weiteres großes Werk heißt Jüdische Altertümer. Und er beschreibt ihr die alttestamentliche Zeit und darüber hinaus bis eben ins erste Jahrhundert. Und wir haben da enorme historische Informationen, die einfach fantastisch sind. Ja, und jetzt kommen wir zu Vers 9. Frohlocke, siehe, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Nun, dieser Vers hat sich erfüllt, nicht beim zweiten Kommen des Herrn Jesus, sondern beim ersten Kommen. Und warum kommt dieser Vers hier? Nachdem wir eigentlich mit Vers 8 bereits in der Endzeit sind, da geht es also ja 2000 Jahre wieder zurück. Und das erste Kommen wird beschrieben. Nun, der Herr Jesus ist an Palmsonntag triumphal eingezogen, vom Ölberg her kommend, auf dem Esel, beziehungsweise auf den Eseln. Merken wir, was hier genau steht. Frohlocke, siehe, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Demütig ist er und auf einem Esel reitend. Und auf einem Füllen, einem Jungen der Eselinnen. Im Matthäusevangelium wird das detailliert beschrieben, dass eben die Jünger eine Eselin und ihr Fohlen genommen hatten. Und der Herr setzte sich auf dieselben. Wie geht das? Ja, wir sind uns halt nicht mehr so gewohnt im Umgang mit Eseln. Aber wenn man im Nahen Osten sieht, wie die das machen, die können zum Beispiel so quer auf dem Esel sitzen und beide Beine auf die gleiche Seite. Und so konnte der Herr eben auf der Eselin sitzen und mit den Beinen auch auf dem Fohlen. Das Fohlen wurde nicht belastet mit dem vollen Gewicht. Aber der Herr kam mit diesen beiden Tieren, so wie das in Matthäus beschrieben ist, in die Stadt hinein. Und die Volksmenge hat ihn damals als Messiaskönig empfangen, und zwar mit den Worten: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das sind diese Worte aus Psalm 118, von denen man wusste, wenn der Messias einmal kommt, müssen wir ihn mit diesem Wort begrüßen. Wörtlich heißt dort Baruch Haba Beshem Adonai. Baruch Haba heißt gepriesen oder gesegnet sei, der da kommt. Aber das ist der normale Ausdruck, um jemanden willkommen zu heißen. Wenn man in Israel auf Besuch geht und empfangen wird, dann sagt man Baruch Haba, wenn nur eine Person kommt. Also nicht gepriesen sei der, der kommt, auch nicht einfach nur gesegnet, sondern das heißt willkommen, der da kommt. Wörtlich gesegnet, der da kommt. Wenn es mehrere sind, Bruchim Habaim, gesegnet die Kommenden. Und so wurde der Herr damals begrüßt, aber wir wissen, das war nur eine ganz äußerliche Sache. Denn 5 Tage später, das war am Palmsonntag, und 5 Tage später, an Karfreitag, rief eine Volksmenge vor Pilatus, er werde gekreuzigt. Und dieser Vers ist hier, nachdem in Vers 8 gesagt wird, dass der Messias Israel einmal retten wird von allen seinen Feinden, wird zurückgeblendet. Und wie war das damals? Der Messias kam auf einem Esel, demütig. Er kam nicht auf einem Schlachtross, einem weißen Kampfross, sondern auf einem Esel. Und ich habe das letztes Mal schon angedeutet, in der rabbinischen Literatur wird das diskutiert. Ich lese aus dem Talmud vor, also der ganze Talmud, das sind 12 dicke Bände, und ich lese gerade diese Stelle vor, aus Joma 39b. Unsere Meister lehrten, also unsere großen Rabbiner heißt das, ich zitiere jetzt aus der Ausgabe von Reinhold Meyer, der babylonische Talmud, Joma 39b. Unsere Meister lehrten, 40 Jahre lang vor der Zerstörung des Hauses kam das Los nicht mehr in die Rechte. Noch wurde der rot gefärbte Stoffstreifen weiß. Und dann heißt es im weiteren Text, und es öffneten sich die Türen des Tempels von selbst, bis Rabban Jochanan, Zakkais Sohn, sie anfuhr und zu ihm sagte, Tempel, Tempel, warum erschreckst du dich selber? Ich weiß von dir, dass dein Ende zukünftig Zerstörung sein wird. Und schon Zacharia, Idos Sohn, hat über dich verkündigt, tue auf, Libanon, deine Tore, dass Feuer deine Zedern verzehre. Ich werde diese Stelle dann ganz ausführlich noch erklären im Zusammenhang mit Kapitel 11. 9 bis 11 ist ja ein Teil. Und dort beginnt es, öffne deine Tore, Libanon, und Feuer verzehre deine Zedern. Wir werden dann sehen, wie sich das bezieht auf die Zerstörung des Tempels im Jahr 70, was eine Folge war der Verwerfung des Messias bei seinem ersten Kommen. Und jetzt zu dieser Stelle, Zacharia 9,9. Da lese ich aus dem Talmud-Traktat Sanhedrin 98a. Rabbi Alexandri sagte, Rabbi Jehoshua ben Levi wies auf einen Widerspruch hin. Es heißt, wie ein Menschensohn kam er mit den Wolken des Himmels heran. In Daniel 7, Vers 14. Der Messias wird auf den Wolken kommen. Dann heißt es weiter, dagegen heißt es, demütig und reitet auf einem Esel. Wie geht das zusammen? In Zacharia 9 steht, er kommt auf einem Esel, demütig, und in Daniel 7 heißt es, auf den Wolken des Himmels. Und dann wird das so erklärt, haben sie sich verdient gemacht mit den Wolken des Himmels? Haben sie sich nicht verdient gemacht, demütig und auf einem Esel reitend? Also, das will bedeuten, das sind zwei Möglichkeiten. Wenn wir würdig sind, wenn der Messias kommt, dann wird er kommen auf den Wolken. Wenn wir unwürdig sind, dann wird er kommen auf dem Esel. Es sind aber nicht zwei Möglichkeiten, sondern es sind zwei Phasen seines Kommens. Das erste Mal würde er kommen auf dem Esel und das zweite Mal auf den Wolken des Himmels. Und es war wirklich so. Die Masse damals war nicht bereit und nicht würdig. Und wenn er dann kommt, wird der Überrest, ein Drittel aus dem Volk, der sich bekehren wird, wird ihn empfangen und rufen, Baruch haba b'shem Adonai, willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und so ist also nach Vers 8 hier eine Rückblende. Damals kam der Messias, demütig und auf dem Esel reitend. Also damals, ich versetze mich jetzt in die Endzeit, ja? Und dann wird man so zurückschauen. Für Zacharia war ja beides noch in der Zukunft. Und jetzt ist es so schön, hier wird dem Volk Israel Mut gemacht. Wenn der Messias kommt, wie sollt ihr ihn empfangen? Euch freuen, frohlocken, jauchzen, wenn er kommt auf dem Esel. Ja, das haben sie gemacht an diesem Tag. Aber 5 Tage später konnte eine Volksmenge sagen, er werde gekreuzigt. Das war ja nicht echt, diese Freude. Aber es war ein Befehl Gottes, wenn der Messias kommt und auf dem Esel einreitet, dann sollt ihr wirklich frohlocken. Laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen. Wir haben in diesem Wort 7 wunderbare Kennzeichen des Messias. Und zwar, er ist die Quelle der Freude. Ja? Frohlocke, sehe, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Ja, Jesus ist die Quelle der Freude. Wenn wir an Philipper 4,4 denken, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Er ist der Ursprung aller wahren und höchsten Freude. Zweites Kennzeichen, er ist der Kommende. Ja, es heißt, siehe, dein König kommt zu dir. Ich war, wir Menschen haben versucht, aus eigenen Werken uns irgendwie hinaufzuarbeiten zu Gott. Und diese Kluft zwischen Gott und Menschen ist nicht zu überbrücken. Mit Anstrengung nicht, mit guten Werken nicht, es funktioniert nicht. Und weil wir nicht zu Gott kommen konnten, kam er eben von seiner Seite zu uns herab. Und das ist hier ausgedrückt. Siehe, dein König kommt zu dir. Darum kam er in diese Welt und kam eben zu uns. Drittes Kennzeichen, er ist der König. Hier wird er genannt, siehe, dein König. Das heißt, er ist der, der Herr sein will in unserem Leben. Der bestimmen will, der uns führen will. Eine vierte Herrlichkeit in diesem Vers ist diese Bezeichnung gerecht. Gerecht und mit Rettung begabt ist er. Siebenmal im Neuen Testament wird der Herr Jesus genannt, der Gerechte. Zum Beispiel, das war gerade vor Pilatus. Frau Pilatus konnte ja in der Nacht zuvor nicht ruhig schlafen. Und sie ließ eben jemanden zu ihrem Mann gehen mit der Botschaft, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn viel habe ich um seinetwillen im Traum gelitten. Ob gerade in der Vornacht oder jedenfalls davor war das, sie war so erschüttert über diese Traumerfahrungen, dass sie ihrem Mann in letzter, kann man sagen, Minute noch diese Warnung zukommen ließ, halte dich fern von diesem Mann, dass du den nicht antastest. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Er ist der Gerechte. Und der Herr Jesus konnte in Johannes 8 zu den Führern des Volkes sagen, wer von euch überführt mich der Sünde? Und niemand konnte etwas sagen. Nicht wahr? Wenn wir so etwas sagen würden, das wäre das Dümmste, was man sagen kann. Jeder von uns kann so leicht zu Recht angegriffen werden. Aber der Herr Jesus konnte das sagen. Er ist gerecht. Und nächste Herrlichkeit, ein Retter. Ganz wörtlich, ein mit Rettung Begabter. Er ist der Einzige, der in diese Welt kommen konnte, um uns zu retten. Der Einzige, der diese Kluft zwischen Gott und Mensch überbrücken konnte, um uns zu Gott zurückzubringen. Darum lesen wir in 1. Petrus 3, dass er, der Gerechte, gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und weiter, sechste Herrlichkeit, demütig. Wenn wir bedenken, dass er der ewige Gott ist und nach Philipper 2, Vers 6 es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er hat sich erniedrigt. Und Philipper 2, ab Vers 6 zeigt uns, wie der Herr Jesus in 7 Stufen sich erniedrigt hatte. Und die 6. Stufe ist, er war gehorsam bis zum Tod. Aber nicht irgendein Tod, sondern zum Tod am Kreuz. Dieser schmachvolle und so schmerzhafte, schreckliche Tod hat er auf sich genommen. Und darin zeigt er diese Demut. Er, der Absolute, der Höchste, wird zum Knecht an unterster Stelle. Und dann, 7. Herrlichkeit, er kommt auf Eseln. Und das drückt nochmals seine Demut aus, aber auch seine Absicht. Er kam das erste Mal nicht als der Richter der Welt. Beim zweiten Mal, wenn er auf den Wolken des Himmels kommen wird, wird er auf einem weißen Pferd erscheinen. Auf einem Kampfross. Offenbarung 19, Vers 11. Gibt es Pferde im Himmel? Ja, eine gute Nachricht für kleine Mädchen. Es gibt Pferde im Himmel, nur diese Pferde, die sind hochintelligent. In Psalm 18 wird auch die Wiederkunft Christi beschrieben und dort heißt es von dem Herrn, dass er kommt auf den Fittichen eines Cherubim. Cherubim sind Engel, die erscheinen können mit Gesichtern wie Löwen, Adler und auch Ochse und Mensch. Und die können auch eben in der Gestalt von Pferden erscheinen. Und wenn wir dann in Offenbarung 19 lesen, dass die Heerscharen im Himmel, das heißt die Gläubigen, die ihn dann begleiten werden, die kommen auch auf weißen Pferden. Das sind alles Cherubim. Nun, das erste Mal kam er nicht eben auf einem Schlachtross, sondern auf einem Esel. Und das ist der Ausdruck, dass er kam, um Frieden zu bringen. Menschen mit Gott zu versöhnen. Dann gehen wir weiter zum nächsten Vers. Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Es wird ausgerottet werden, der Kriegsbogen, und er wird Frieden reden zu den Nationen. Da geht es jetzt um die Beschreibung des tausendjährigen Friedensreiches. Die Wagen hier sind die Kampfwagen. Und die Pferde, das sind die Kriegspferde. Aber eben wenn er kommt, Vers 8 eben, um Israel zur Ruhe zu bringen in der Zukunft, dann wird es die Armee nicht mehr brauchen. Und darum lesen wir in Jesaja 2 und auch in Micha 4, wie dann die Kriegsgeräte werden umgewandelt werden in landwirtschaftliche Nutzgeräte. Und wir können diese Stelle gleich aufschlagen. Die ist ganz parallel zu sehen zu Vers 10. Ich lese aus Micha, was hier dargestellt ist, wurde ja künstlerisch nachgebildet und ist zu sehen vor dem UNO-Gebäude in New York. Ja, aber wenn die nur wüssten, was wirklich der Hintergrund von dem Ganzen ist. Das ist nicht der Friede, den die UNO bringen wird dieser Welt. Wir Menschen sind nicht fähig, diese Welt zum Frieden zu bringen. Aber das wird nur der Herr Jesus können. Und so heißt es in Vers 3 von dem Messias, er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen, bis in die Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugmessern schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht wird Nation gegen Nation das Schwert erheben. Und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Wo lernt man den Krieg? In der Rekrutenschule. Es wird keine Rekrutenschule mehr geben. Und das ist eben hier gemeint in Ephraim. Das ist der Stamm nördlich von Jerusalem. Gerade nördlich an Jerusalem kommt der Stamm Benjamin. Und dann noch ein bisschen nördlicher, bereits ist man dann kommt man dann nach Shiloh im heutigen Westjordanland. Das ist Ephraim. Und der Herr sagt also, die Kampfwagen werden aus Ephraim verschwinden, dann auch aus der Hauptstadt Jerusalem, die Pferde, also alles, was zum Krieg dient. Es wird ausgerottet werden, der Kriegsbogen. Also alles, was mit Krieg zu tun hat, wird verschwinden. Und der Herr Jesus wird Frieden reden zu den Nationen. Er wird das zustande bringen, was eben alle menschlichen Bemühungen nicht zustande gebracht haben. Aber man muss sich ja im Klaren sein. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund gegründet. Mit dem Ziel zu verhindern, dass je wieder so etwas Schreckliches wie der Erste Weltkrieg stattfinden würde. Mit 18 Millionen Toten. Und der Völkerbund war nicht fähig. Es kam zum Zweiten Weltkrieg. Mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und darum hat man den Völkerbund aufgelöst und hat versucht, etwas Besseres zu gründen. Da wurde die UNO gegründet. Und wenn wir denken an all die Kriege seither und all die Millionen von Toten, die nicht verhindert werden konnten bis heute, die UNO schafft es auch nicht. Also die könnte man auch abschaffen. Ja, weil klar ist, nur der Herr Jesus wird das zustande bringen. Er wird Frieden reden zu den Nationen und er wird dann herrschen von Meer zu Meer, das heißt wirklich weltweit. Der Bereich von Mittelmeer und dann auch eben Atlantik und in die andere Seite bis Pazifik, rund um die Welt. Er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom, das ist der Strom Euphrat, der durch die Türkei, Syrien und Irak fließt. Ein ganz markanter Strom des Nahen Ostens bis zu den Enden der Erde. Die Enden der Erde, das sind die Teile des Festlandes, die am weitesten entfernt sind vom Nahen Osten. Das ist das weltweite Friedensreich des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich. Und dann kommt Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Auch verkündige ich heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Was bedeutet das? Es ist wirklich so, wie Petrus schreibt in 2. Petrus 1. Er sagt, es ist so wichtig, dass wir auf das prophetische Wort achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche. Der Tag des Herrn. Und der Morgenstern in euren Herzen aufgehe. Das ist die Entrückung. Und dann sagt er zuerst dieses wissend, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Also hätten wir nur diese Verse, wir würden gar nicht rauskommen und verstehen können, was das bedeutet. Aber wir haben die ganze Bibel und darum können wir Schriftwort mit Schriftwort vergleichen und dann geht alles auf am Schluss wie ein Puzzle. Es geht hier, wenn man auch weiterliest, darum, dass Gott zu seinem Volk Israel spricht, sie sollen zurückkehren und sie werden in Schlusskämpfe eintreten und er selber, der Herr, wird dann vom Himmel her erscheinen und wird sie als Bodentruppe vorangehend, wird er sie vom himmlischen Teil her schützen, so wie die Luftwaffe ihre Funktion erfüllt im Schutz der Bodentruppen. Nun, um das Ganze zu verstehen, muss ich den Hintergrund aufrollen. In Matthäus 24 spricht der Herr Jesus zum gläubigen Überrest aus Israel. Und er sagt, wie das Zeichen aussieht, wenn die große Drangsal losgehen wird. Das ist dieser letzte Weltkrieg. Schrecklicher als der erste und der zweite. Der letzte Weltkrieg, 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus dann vom Himmel her erscheinen wird, auf den Wolken des Himmels. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, beachte es. Der Gräuel der Verwüstung ist in der Bibel ein Ausdruck für ein Götzenbild. An heiligem Ort, das ist der Tempelplatz. Der Antichrist, der kommende Antichrist, falscher Prophet in Israel und falscher Messias in Israel, wird ein Götzenbild machen, das sprechen kann. Offenbarung 13, 11 bis 18. Und dieses Götzenbild wird er auf dem Tempelplatz im Vorhof des dritten Tempels aufstellen. Er wird den Tempel so verunreinigen und das wird das Zeichen sein für die große Drangsal. Weil die Masse in Israel diesen Antichristen und seinen Götzendienst akzeptieren wird, wird Gott seine schützende Hand wegnehmen von Israel und dann wird der König des Nordens Israel völlig überrennen. Und das wird der Beginn sein des letzten Weltkrieges. Und dann kommen die anderen Armeen auch in Bewegung. Aber der König des Nordens wird Israel zuerst überrennen. Aber der Herr Jesus sagt dem Überrest weiter in Matthäus 24, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber an den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf genau 3,5 Jahren, so würde kein Fleisch gerettet werden. Nicht keine Seele, kein Fleisch. Das heißt, die Menschheit würde sich selber ausrotten mit ihren Massenvernichtungswaffen. Aber Gott beschränkt das auf 3,5 Jahre. Aber um der Auserwählten willen, das sind die Auserwählten aus Israel, werden jene Tage verkürzt werden. Und so weiter. Also das heißt, der Überrest, das sind nach der Entrückung zunächst die 144.000, Offenbarung 7. Die werden zum Glauben kommen und von Gott speziell versiegelt werden, als Schutz. Und wenn die das Götzenbild im dritten Tempel auf dem Tempelplatz sehen in Jerusalem, dann wird alarmiert werden, jetzt müssen wir auf die Berge fliehen, jetzt kommt das Schlimmste. Das ganze Land Israel wird überrannt und verbrannt werden. So wird das in Joel 2 beschrieben, ausführlich. Und die werden fliehen, da wo man ist, sofort auf die Berge. Die einen werden fliehen auf die Berge des Westjordanlandes, andere werden fliehen, wie wir im Psalm 42 sehen, auf den Hermon hinauf. Und dann, in einer nächsten Phase, werden sie in Jordanien, in Moab, Zuflucht finden. Ich lese aus Jesaja 16. Dort spricht Gott zu Moab. Und das ist in der Bibel das Gebiet auf der anderen Seite des Toten Meeres in Jordanien. Und Gott ruft Moab auf, die Flüchtlinge Israels aufzunehmen und dort zu verbergen. Das ist ganz parallel zu Offenbarung 12, wo es von Israel, dargestellt als eine Frau, heißt, diese Frau wird in die Wüste fliehen und 3,5 Jahre von Gott dort versorgt werden. Also Jesaja 16, Vers 3. Schaffe Rat, triff eine Entscheidung, mache deinen Schatten der Nacht gleich am hellen Mittag, verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling offenbare nicht, lass meine Vertriebenen bei dir weilen, Moab. Sei ein Schutz vor dem Verwüster. Der Verwüster ist an anderen Stellen genau eine Bezeichnung für den König des Nordens, der Israel überrennen wird. Und die werden also dort in Moab von Arabern versteckt werden. Und so kommen sie durch. Aber am Ende der großen Drangsal wird dieser Überrest zurückkehren aus Moab ins Land Israel. Und da werden sie jetzt aufgerufen. Jetzt verstehen wir Zacharja 9, Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt zur Festung zurück. Das heißt, geht zurück nach Jerusalem. Ihr Gefangenen der Hoffnung. Das heißt, sie sind wie Gefangene da in Moab, aber sie haben eine Hoffnung. Wir werden aus dieser Not von 3,5 Jahren herausgeführt werden. Und sie werden hier vorgestellt wie Gefangene in der Grube, in der kein Wasser ist. Die müssen in die Wüste nach Jordanien gehen. Und wenn man besonders denkt, in Moab, dieses markante Tal, das Arnon-Tal, das ist wirklich wie diese Grube da. Und wenn sie da in der Wüste sind, haben sie eben kein Wasser. Aber sie müssen zurückkehren nach Jerusalem. Und warum? Um des Blutes deines Bundes willen. Gott wird Israel gnädig sein, nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern aufgrund dessen, dass der Herr Jesus bei seinem ersten Kommen sein Blut gegeben hat. Und er hat am Vorabend der Kreuzigung einen Kelch genommen, den Kelch der Segnung des Passas, den dritten Kelch, und hat gesagt, dies ist der Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden für viele. Und da hat der Herr Jesus mit seinem Blut die Grundlage gelegt für den neuen Bund. Dieser Bund wird aber erst in der Zukunft, nach Jeremia 31,31, offiziell dann mit Israel geschlossen werden am Anfang des tausendjährigen Reiches. Aber weil dieses Blut des Bundes geflossen ist am Kreuz, wird Gott Israel gnädig sein können und er ruft diesen Überrest auf, geht zurück, jetzt ins Land, nach Jerusalem. Und was dann geschieht, wird im Weiteren erklärt, wie sie in die Schlusskämpfe der großen Drangsal eben eintreten werden. Aber da wird noch etwas verkündigt. In Vers 12, ihr Gefangenen der Hoffnung, auch verkündige ich heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Ich habe hier in der Fußnote bei meiner Übersetzung eingefügt, Jesaja 61,7. Schlagen wir das auf, dann sehen wir, Schriftwort erklärt Schriftwort. Ein einzelner Abschnitt erklärt sich nicht selbst. Aber was steht da? Es geht um die Wiederherstellung Israels in der Endzeit. Und dann heißt es in 61, Vers 7, anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben. Und anstatt der Schande werden sie jubeln über ihr Teil. Darum werden sie in ihrem Lande das Doppelte besitzen, werden ewige Freude haben. Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse den frevelhaften Raub und ich werde ihnen ihre Belohnung getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Das Doppelte werden sie bekommen. Das heißt, Israel wird überströmend gesegnet werden im tausendjährigen Friedensreich. Nachdem das jüdische Volk so viel Schmach und Schande in den vergangenen 2000 Jahren unter den Völkern erlitten hat, er wird ihnen alles doppelt zurückgeben. Aber dieser Ausdruck, das Doppelte erstatten in Jesaja, das ist wie die Aufnahme von einem Motiv, das wir schon kennen aus einem älteren Buch, aus dem Buch Hiob. Nicht wahr? Wenn wir aufschlagen in Hiob 42, nachdem Hiob durch so schreckliche Leiden hindurchgegangen ist und auch von seinen Freunden nicht verstanden worden war, sondern verleumdet und falsch hingestellt. Aber in Hiob 42 heißt es dann in Vers 10, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Hiob bekam alles doppelt zurück nach dieser schrecklichen Drangsal, durch die er hindurchgegangen ist. Und der Ausdruck ist ja eigenartig. Gott wendete die Gefangenschaft Hiobs. Hiob war ja nicht im Gefängnis. Aber dieser Ausdruck kann man übersetzen, die Gefangenschaft wenden oder auch das Schicksal wenden. Und in den prophetischen Büchern wird dieser Ausdruck ständig wieder gebraucht, um zu sagen, dass Gott das Schicksal Israels in der Endzeit wenden wird. Aber das macht klar, dass Hiob eigentlich ein Vorgeschmack war von dem jüdischen Volk, das durch die Drangsal hindurchgehen sollte, aber dann am Schluss eine wunderbare Wende erleben würde, wo Gott schließlich alles doppelt zurückgibt. Und es wird dann erklärt, wie er alles zurückbekommt, eben wieder sein Besitz an allen möglichen Tieren, Kleinvieh, Kamele, Eselinnen und so weiter. Nur bei den Kindern bekommt er nur 10. Also nur. Ich meine, wenn er alles doppelt zurückbekam. Er hatte ja früher 10 und jetzt wieder 10. Aber wenn wir daran denken, dass man bei bekehrten Kindern wissen darf, und auch bei kleinen Kindern, die noch nicht das verantwortliche Alter erreicht hatten, die sind im Himmel. Dann hatte er eben auch, was die Kinder anbetrifft, das Doppelte. 10 auf der Erde und 10 im Himmel. So muss man das sehen im Blick auf die Kinder, die man verloren hat. Die sind jetzt einfach unsere Kinder im Himmel und dann gibt es noch Kinder auf der Erde. Aber das nur so nebenbei. Ich möchte aber noch zeigen, wo dieser Ausdruck vorkommt, die Gefangenschaft wenden oder das Schicksal wenden. Zum Beispiel in Amos, die letzten zwei Verse. Amos 9, Vers 14. Und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Oder ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden, wie es hier heißt, und Weinbau aufgebaut mit vielen Goldmedaillen. Eine Landwirtschaft, wie sie hier beschrieben wird, ganz gewaltig mit Fruchtplantagen. Ja, man denkt an die Jaffa-Orangen zum Beispiel, aber nicht nur die. Und dann heißt es weiter, die alten Städte werden wieder aufgebaut werden. Und heute sind alttestamentliche Städte, sind heute moderne Städte mit pulsierendem Leben. Und es ist die definitive Rückkehr, die hier beschrieben wird, denn es heißt, sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land. Das war ja nicht der Fall, als sie aus Babylon zurückkehrten, da haben sie das Land im Jahr 70 wieder verloren. Aber diese Rückkehr ist die definitive in der Endzeit. Da wird das Schicksal gewendet und Gott wird ihnen das Doppelte an Segen zurückgeben. Aber jetzt ab Vers 13 wird erklärt, wie dieser Überrest, der zurückkehrt aus Moab, wieder kämpfen wird. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Ich wecke deine Söhne auf, Zion, gegen deine Söhne, Griechenland, und mache dich wie das Schwert eines Helden. Also Juda wird hier verglichen mit einem Pfeilbogen. Ich habe mir Juda gespannt, ja? Der Bogen. Und den Bogen mit Ephraim gefüllt. Ephraim ist der Pfeil im Bogen. Und sie werden weiter verglichen mit einem Schwert. Und zwar Schwert eines Helden. Sie werden genannt Söhne von Zion, die Söhne Zions. Und die werden kämpfen gegen die Söhne Griechenlands. Warum Griechenland? Das würde man auch nicht verstehen, wenn man nicht das ganze Wort Gottes hätte. In Daniel 8, da wird Alexander der Große beschrieben. Können wir aufschlagen? Da wird Alexander der Große beschrieben, wie er damals das riesige Weltreich Persien, das bis nach Indien ging, besiegen konnte. Und zwar wird Alexander dort verglichen mit einem wütenden, zornigen Ziegenbock, der gegen den Witter Persien losgeht und ihn vernichtet. Ich lese in Daniel 8, Vers 3. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Witter stand vor dem Fluss. Der hatte zwei Hörner, und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das andere. Und das Höhere stieg zuletzt empor. Später im Text wird erklärt, dass das Persien bedeutet. Dieses Bild vom Witter. Das wird im gleichen Kapitel erklärt. Und zwar waren die Perser eben ein Doppelreich, die Perser zusammen mit den Medern. Darum zwei Hörner. Aber ab der Zeit, wo die Perser dieses Doppelreich hatten, waren immer Perser die Oberkönige. Darum ist ein Horn größer als das andere. Und dann lesen wir weiter, Vers 4, ich sah den Witter, nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Das ist die Geschichte des medopersischen Weltreiches. Die haben sich so in diese Himmelsrichtungen, nach Westen, nach Norden und nach Süden vergrößert. Und alle Völker hatten keine Chance. Oder auf richtig Deutsch gesagt, kein Volk hat eine Chance. Aber dann heißt es in Vers 5, und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde und er berührte die Erde nicht, weil er so schnell springt. Also richtig, in Volltempo, ohne noch die Erde zu berühren. Und später in Daniel 8 wird erklärt, das bedeutet Griechenland. Alexander der Große mit 10.000 Soldaten ist von Westen her, von Europa her, auf die Perser losgegangen, die den ganzen Nahen Osten bis nach Indien beherrschten, und gegen sie losgestürmt, wie es hier steht, mit einem Tempo, atemberaubend. In 13 Jahren hatte dieser junge Alexander die ganze Welt bis nach Indien erobert. Sagenhaftes Tempo. Man kann gar nicht richtig verstehen, wie das möglich war in dieser äußerst kurzen Zeit. Und dann heißt es, und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und dieses riesige Horn, das ist Alexander der Große. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welchen ich vor dem Fluss hatte stehen sehen. Und er rannte ihn an im Grimm seiner Kraft. Und ich sah ihn bei dem Widder anlangen, und er erbitterte sich gegen ihn und stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Er hat Persien zusammengeschlagen, schonungslos. Aber er kam wütend. Woher kommt dieser Zorn, diese Wut? Das hat seinen Grund. Und da müssen wir an die Geschichte von Esther zurückdenken. Das Buch Esther beginnt ja mit diesem riesigen Fest in Persien. Und da sollte die Vasti einen besonderen Auftritt haben, und die wollte aber nicht. Die wollte ihrem Mann nicht gehorchen, dafür verlor sie das Königtum. Und dann begann, das war im dritten Jahr von Ahasveros, König von Persien, und er sagte sich, ich muss eine andere haben als Königin. Und da wurde gesucht. Und wir wissen, Esther wurde gefunden als Ersatz. Aber man muss das Buch Esther genau lesen. Esther kommt erst im siebten Jahr zum Königtum. Aber er hat ja gesucht im dritten Jahr. 4 Jahre. Was ist denn da geschehen? Das war nicht, weil er so lange nicht heiraten wollte, sondern in dieser Zeit fielen die Perserkriege gegen Griechenland hinein. Dieser Ahasveros war ja so steinreich. Und er hat eine Armee zusammengebracht, wie, das wird in der Geschichte beschrieben, wie man das zuvor noch nie gesehen hat in der Weltgeschichte. Eine gewaltige Armee mit einer Ausrüstung, sensationell. Und er dachte, Griechenland muss ich auch noch haben. Und er hat gegen die Griechen gekämpft und die Griechen haben ihn besiegt. Das war so demütigend. Aber das fiel eben in diese Zeit rein, von diesen 4 Jahren. In der Schule haben wir vielleicht mal gelernt, da kam das Thema, der Geschichtslehrer sagt, so, jetzt kommen wir zu den Perserkriegen. Das waren diese Kriege. Das heldenmütige Volk der Griechen hat die Perser damals besiegt. Ahasveros war natürlich gedemütigt. Und dann kommt das mit Esther und so weiter. Aber die Griechen, die haben das ihren Kindern weitergegeben. Das war wie eine Narbe, die zurückblieb. Die Perser wollten uns kaputt machen. Und darum 150 Jahre später war der Alexanderfeldzug eben nicht einfach so ein Drang nach Ausdehnung, sondern das war wesentlich ein Rachefeldzug gegen Persien. Und der war so motiviert. Und das ist ja sowieso etwas vom Wichtigsten in einer Armee. Es ist nicht mal so wichtig, wie die Kriegsausrüstung ist. Wichtiger ist, ob die Armee motiviert ist. Ob die weiß, warum sie kämpft. Ja? Drum, die Schweizer. Ich meine, das Hauptproblem ist, man wüsste ja nicht, wofür. Also, die meisten haben dann wenigstens das Gefühl, ja? Und das ist natürlich, das ist der Untergang. Aber bei den Griechen war das ganz anders. Die haben das also so geschafft. Aber jetzt lesen wir weiter in Daniel. Und das hatte man übrigens damals dem Alexander gezeigt. Diese Stelle. Und auch Daniel 11, wo nochmals vorkommt, der Alexander, das hat man ihm eben zeigen können. Also der Hohepriester Jaddua mit dem Buch Daniel, also nicht ein Buch, sondern eine Rolle, unter dem Arm ihm entgegenkam. Vers 8, vielleicht hat der Geschichtslehrer an die Tafel geschrieben, die Diadochenkriege, die Nachfolgerkriege. Das ist der offizielle Titel in der Geschichte, die Diadochenkriege. Die haben da gekämpft und am Schluss haben sie das Alexander-Riesenreich auf drei Kontinenten, Europa, Afrika und Asien, in vier große Blöcke auseinandergerissen. Dieses griechische Reich wurde so auseinandergerissen. Und dann heißt es in Vers 9, und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Horn hervor. Und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und hier wird jetzt eines dieser Teilreiche beschrieben. Und zwar, ein Teil hieß das syrische Reich der Seleuziden. Also ein Block war Syrien, aber Großsyrien. Das umfasste Libanon, Syrien von heute, Gebiete der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Das war Syrien. Und das Weitere, was hier beschrieben wird, das hat sich dann erfüllt in einem König aus diesem Teilreich der Syrer, das im 2. Jahrhundert ganz schrecklich gegen Israel gekriegt hatte. Alles vorausgesagt, im Detail. Und dann im weiteren Kapitel wird ein Sprung gemacht in die Endzeit und wird klar gemacht, dass dieses syrische Reich in der Endzeit wieder gegen Israel losgehen wird. In Daniel 11 wird das dann beschrieben unter dem Namen der König des Nordens. Also, von Israel aus ist eben dieses Teilreich das nördliche Reich. In Daniel 11 geht es immer um den König des Nordens und den König des Südens. Das war dieses Teilreich Ägypten. Das war auch eines der vier Teilreiche. König des Südens und König des Nordens und dazwischen Israel. Wurde immer wie ein Spielball hin und her geworfen. Und Daniel 11, 1 bis 35 beschreibt prophetisch, was der König des Südens und der König des Nordens ständig tun werden, gegeneinander und wie Israel dazwischen leidet. Das hat sich alles erfüllt. Und ich habe mal Prophetie für Prophetie dort ausgezählt und bin gekommen auf über 150 Einzelprophezeiungen. Und alles in der richtigen Reihenfolge in der Geschichte erfüllt. Und man kann das mit den Geschichtsbüchern belegen. Da. So hat sich's erfüllt. In meinem Büchlein Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel gehe ich durch alle Prophezeiungen durch. Und man hat immer die Fußnoten. Die sind ja wichtig, haben wir heute Morgen gemerkt. Die Fußnoten. Dass das alles belegt ist, nicht einfach leer behauptet. Aber dann, ab Daniel 11, Vers 36 geht es in die Endzeit. Da wird der Antichrist beschrieben in Israel. Dieser letzte falsche Messias, der als König in Israel regieren wird. Daniel 11, 36 bis 39. Und dann werden das noch anschauen. 40 bis 45, das ist das Kapitel fertig. Dort wird beschrieben, wie der König des Nordens in der Endzeit Israel überrennen wird. Das Land wird verbrannt werden, wie der Joel 2 das auch beschreibt. Dieser Angriff des von Norden kommenden. Und jetzt, das Interessante ist Folgendes. Das bedeutet also, die große Drangsal wird ausgelöst werden durch Syrien, aber eben Großsyrien. Und das ist das ganze heute islamische Gebiet von Syrien, Libanon, Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, mit den Taliban, ja? Pakistan und Iran als islamischer Staat und Irak. Und wenn die einmal zusammengehen gegen Israel, dann haben wir die Katastrophe beieinander. Aber bis heute sind die so zerstritten untereinander. Nicht wahr? Die Iraner, die wollen die Führung haben im islamischen Staat. Aber der IS, der wollte die Leitung haben. Und Erdogan von der Türkei, er möchte der Chef eines islamischen Staates sein. Ja, aber wenn die mal an den Punkt kommen, wo sie sagen, übrigens, wir könnten uns ja eigentlich einigen. Eigentlich wollen wir das Gleiche. Und wenn dieses streiterfüllte Gebiet sich einigt gegen Israel, dann haben wir genau diese Katastrophe. Aber das durften sie bis heute nicht. Denn noch sind wir in der Heilsgeschichte nicht an dem Punkt. Das kann erst kommen nach der Entrückung der Gemeinde und dann ab Beginn der großen Drangsalszeit. Der Antichrist wird kommen nach der Entrückung, er wird das Götzenbild aufstellen, der Überrest wird flüchten auf die Berge bis auf den Hermon und dann nach Moab in der zweiten Phase und dann in die Schlusskämpfe werden sie zurückkehren. Und warum habe ich jetzt so viel anderes erzählt? Das war also, um zu erklären, warum es hier um Griechenland geht. Nicht wahr? Syrien hat man, dieses Großsyrien, der König des Nordens, hat man früher als Griechenland bezeichnet. Weil das ein Teil des griechischen Reiches war. War das quasi ein Reich, das von griechischer Kultur geprägt war. Und hier in Sacharja wird jetzt eben dieses Reich genannt Griechenland, Javan. Und Gott sagt, denn ich habe mir Juda gespannt. Jetzt sind wir zurück, Sacharja 9, Vers 13. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Ich erwecke deine Söhne auf. Ich wecke deine Söhne auf, Zion. Das ist der Tempelberg in Jerusalem, beziehungsweise die Stadt Jerusalem. Gegen deine Söhne, Griechenland, und mache dich, das sind wieder die Söhne Zions, wie das Schwert eines Helden. Also ich mache dich, in der Einzahl bezieht sich das wieder auf Zion mit seinen Söhnen. Und mache dich wie das Schwert eines Helden. Vers 14. Und der Ewige wird über ihnen erscheinen. Und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz. Ja, sieht man, er wird nicht, wenn von Pfeilen gesprochen wird, aber das werden nicht normale Pfeile sein, wie man das im Altertum kannte, sondern seine Pfeile werden sein wie Blitze. Und der Herr, der Ewige, wird ins Schofarhorn blasen. Und er wird einhergehen in den Stürmen des Südens. Also, der Herr wird erscheinen am Himmel, mit all seinen Heerscharen in Macht und Herrlichkeit. Und er wird über ihnen, über dem Überrest erscheinen. Und wir werden gleich sehen, um sie so zu schützen. Der Herr wird kommen in den Stürmen des Südens. Warum Stürme des Südens? Nun, der Jesus wird ja kommen und in verschiedenen Phasen wird er verschiedene Schlachten ausführen. Und eine Schlacht wird stattfinden in Edom. Edom, das ist das Gebiet in Jordanien südlich vom Toten Meer. Also auf der anderen Seite des Toten Meeres haben wir Moab. Ja, ich frage, man muss das verstanden haben. Und südlich davon ist Edom. Und dort, das wird im Buch Obadja beschrieben, werden ehemalige Bundesgenossen von Edom sich gegen ihren Freund wenden. Und sie werden das Gebiet dort völlig verwüsten. Aber dann wird der Herr Jesus erscheinen und wird diese Feinde, die dort in Südjordanien versammelt sind zum Kampf, die wird er vernichten. Ich lese aus Jesaja 63. Dort finden wir eine von ganz vielen Beschreibungen der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Also Jesaja 63, Vers 1. Wer ist dieser, der von Edom kommt? Er kommt von Edom, dort im Süden. Von Bozra, das ist eine Ortschaft dort in Jordanien. In hochroten Kleidern, dieser, mächtig in seinem Gewand, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Wer ist das? Jetzt gibt er selber Antwort. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Wieder eine Frage. Warum ist Rot an deinem Gewand? Und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Antwort. Ich habe die Kelter allein getreten. Und von den Völkern war niemand bei mir. Und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider. Und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Er kommt, um die Feinde zu besiegen und den Überrest zu befreien. Darum wird von Rache und von Erlösung gesprochen. Und ich blickte umher und da war kein Helfer. Und ich staunte und da war kein Unterstützer. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, er hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meinem Grimm. Und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Dort in Edom, wenn der Herr kämpfen wird gegen diese Armeen, da wird der Überrest ihn noch nicht unterstützen. Die sind noch als Flüchtlinge in Moab. Und der Herr macht alles selber. Aber dann wird er von dort her kommen ins Land Israel. Und jetzt schlagen wir auf Habakuk 3. Dort haben wir wieder eine Beschreibung der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber eine weitere Phase. Und zwar heißt es dort in Habakuk 3, Vers 3. Gott kommt von Teman her. Teman ist in Edom, eine Ortschaft. Gott kommt von Teman her. Merken wir es, schließt genau in Jesaja an. Wer ist dieser, der von Edom her kommt? Gott kommt von Teman her. Ja, der Heilige vom Gebirge Paran. Wo ist das Gebirge Paran? Das ist dort unten bei Edom, und zwar in der Negev-Wüste. Wenn man vom Toten Meer her mit dem Auto die Straße entlang der jordanischen Grenze runterfährt nach Elat, dann sieht man es auf dem Weg. Plötzlich steht Paran. Dann weiß man, ach, jetzt sind wir im Negev in der Wüste Paran. Das ist gerade eben anschließend an die roten Berge von Edom, Südjordan. Also, darum heißt es, er kommt von Teman her, der Heilige vom Gebirge Paran, Sela. Die Instrumente spielen ohne den Chor, damit man über das etwas nachdenken kann, als Zuhörer im Tempel. Denn Habakuk hat das als einen Psalm geschrieben. Und dann heißt es weiter, seine Pracht bedeckt die Himmel und die Erde ist voll seines Ruhmes. Und es entsteht ein Glanz, wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten und da selbst ist die Hülle seiner Macht. Ich war der Herr Jesus wird in Macht und Herrlichkeit kommen, so wie damals auf dem Berg der Verklärung. Sein Gesicht wurde wie die Sonne strahlend ist. Und wenn er dann erscheinen wird, heißt es, und es entsteht ein Glanz wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten. Alles strahlt um ihn her. Und das selbst ist die Hülle seiner Macht. Vor ihm her geht die Pest. Krankheit breitet sich aus. Und die Seuche zieht aus seinen Füßen nach. Er stand und machte die Erde schwanken. Er schaute und machte aufbeben die Nationen. Und es zerbarsten die Berge der Vorzeit. Es senkten sich die ewigen Hügel. Seine Wege sind die Wege vor Alters. Also die Berge werden in geologischen Katastrophen zusammenbrechen. Nicht nur am Schluss, wenn dann der Herr Jesus kommt auf dem Ölberg. Der Ölberg wird sich spalten, Sacharja 14. Aber auch andere Berge werden zusammenbrechen, wenn er da kommt von Süden her. Und warum habe ich das ausführlich erklärt? Einfach, um klarzumachen, was gemeint ist hier in Sacharja 9, Vers 14. Und der Ewige wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz. Und der Herr, der Ewige, wird in Schofarhorn stoßen, und er wird einhergehen in den Stürmen des Südens. Weil er vom Süden her kommt, von Edom, und er wird in einem erschreckenden Sturm wird er kommen. Und wenn man ihn sieht, alles geht, es glänzt wie die Sonne. Eine atemberaubende Erscheinung, wenn der Herr kommt. Das ist das, was wir lesen in Offenbarung 1, Vers 8. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und es werden wehklagen alle Stämme des Landes. Das heißt, oder man kann auch übersetzen, alle Familien der Erde. Alle Völker der Welt werden ihn schließlich sehen, wenn er kommt. Aber nicht aufs Mal, sondern in Phasen. Da kommt er also in den Stürmen des Südens und wird dann eben den Überrest, der in Moab ist, gerade nördlich an Edom angeschlossen, die werden dann rübergehen über den Jordan bei Jericho, denn in Hosea 2 wird gesagt, wie ihnen das Tal Achor dann geöffnet wird zu einem Tor der Hoffnung. Das Tal Achor, das ist bei Jericho, das Oadi Kelt, das ist der direkte Weg dann nach Jerusalem. So fügt sich alles wie ein Puzzle zusammen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, wird sie also in Moab abholen. Und so, sie am Boden, er in der Luft, werden sie nach Jerusalem gehen. Und dort werden schließlich seine Füße auf dem Ölberg stehen. Sacharja 14, Vers 3. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 15, wie sie kämpfen werden. Der Ewige der Heerscharen wird einen Schutz über sie halten. Das ist also wie die Luftwaffe. Er schützt die am Boden. Und sie werden verzehren und zertreten die Schleudersteine. Wie macht man das? Schleudersteine verzehren. Wo hat man das jemals erlebt in der Antike? Da werden Schleudersteine geschossen. Das können die kleinen sein oder die ganz großen, ja? Die Römer haben Schleudersteine in dieser Art geschossen. Wie kann man die verzehren? Es gab eben noch keine kein Schutzschild gegen Raketen, ja? Und hier wird gesagt, dass diese Schleudersteine von ihnen verzehrt werden. Also wie ein Raketenabwehrsystem. Und sie werden verzehren und zertreten die Schleudersteine. Und sie werden trinken, lärmen, wie vom Wein. Die werden nicht betrunken sein. Aber sie werden so eben lärmen im Kampf, wie wenn sie Wein gehabt hätten. Und voll werden wie die Opferschale. Wie die Ecken des Altars. Die Opferschalen sind voll von Blut. Und die Ecken des Altars werden mit dem Blut begossen. Ja? Und dann heißt es weiter, und retten wird sie der Ewige, ihr Gott, zu jener Zeit. Sein Volk wie das Kleinvieh. Ja, sie werden seine Herde sein, für die der gute Hirte sich einsetzt, dass sie bewahrt bleiben in dieser Not. Und dazu müssen wir noch lesen aus Micha. Gerade wegen dieser Herde, Israel gesehen als eine Herde, die jetzt zurückkehrt ins Land. Und das ist parallel zu Micha 2, Vers 12. Sammeln werde ich dich, Jakob, ganz sammeln, versammeln, ja, versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen, wie die Schafe von Bozra, das ist in Edom, also wie diese großen Schafherden in Südjordanien, wie eine Herde inmitten ihrer trifft. Sie werden lärmen vor Menge der Menschen. Ja, das Lärmen ist auch parallel zu Sacharja 9. Der Durchbrecher zieht herauf vor ihnen her. Sie brechen durch und ziehen durch das Tor und gehen durch dasselbe hinaus. Und ihr König zieht vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Sie ist genau bezogen auf den Überrest. Er wird gesammelt und wie eine Herde, um sie dann nach Jerusalem zu bringen. Und wer geht vor ihnen her, aber in der Luft? Das ist der Herr Jesus. Und bringt sie nach Jerusalem, in die Stadt. Und da werden sie ein- und ausgehen. Ja, so erklärt Schriftwort, Schriftwort. Und dieses Volk, sein Volk, wird also hier verglichen mit dem Kleinvieh. Ich habe eine Fußnote dazu geschrieben. Das heißt, er wird sie retten, wie man eine Kleinviehherde von Schafen oder Ziegen aus der Hand von Raubtieren rettet. Und dann heißt es, denn Kronensteine sind sie. Und da ist es doch schön zu sehen, in Verbindung mit den Feinden wird gesprochen von Schleudersteinen. Aber die Israeliten des Überrestes, die sind Kronensteine. Das ist schon etwas anderes. Die Steine auf einer Krone des Königs als Schleudersteine. Das ist ein Wortspiel. Denn Kronensteine sind sie, funkelnd auf seinem Land. Also, der Herr Jesus wird jeden Gläubigen aus dem Überrest sehen wie einen Diamanten, wenn er zurück ist im Land. Und das können wir natürlich auch auf uns übertragen. Das ist die Sicht des Herrn Jesus auf die Erlösten. In seinen Augen ist jeder von uns ein wertvoller Edelstein, der etwas von seiner Herrlichkeit und seiner Schönheit widerstrahlt. Und dann heißt es in Vers 17, denn wie groß ist seine Vortrefflichkeit und wie groß ist seine Schönheit? Ich habe in der Fußnote erklärt, das ist die Schönheit des Messias. Wenn er so kommen wird in Macht und Herrlichkeit, in dieser Pracht. Ich war das erste Mal, da hat das ungläubige Volk gesagt nach Jesaja 53, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Aber wenn er dann kommen wird, in dieser gewaltigen Macht. Und wenn es hier geht um die Schönheit des Messias, des Herrn Jesus, dann möchte ich dazu noch lesen aus Jesaja 30, einen wunderbaren Vers. Ich meine Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Nach all dieser Not in Moab und des Wartens in der Zeit der großen Drangsal, wo es wirklich darum geht, wie können wir überleben? Wie werden wir genügend Nahrung haben? Das wird alles ein Wunder des Wirkens Gottes sein, dass da Moabiter sein werden, die diese Juden in der Wüste versorgen werden. Araber, die Juden versorgen, das ist ein wunderbares Thema. Spricht man viel zu wenig darüber. Das muss man wirklich sehen und betonen. Und das werden dann eben auch die sein, wenn der König dann in Jerusalem im Tal Kidron die Völker versammeln wird zum Gericht, dann wird er sagen zu denen zu seiner Rechten, ich war hungrig und ihr habt mich gespiesen. Und ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Sie werden sagen, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Und dann wieder sagen, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und wirklich, die werden da im Gefängnis ohne Wasser sein, in Moab, in der Wüste. Ja? Und werden dort ernährt werden. Und diese Araber werden in dieser Zeit zum Glauben kommen. Und das aus dem Glauben heraus tun. Und darum wird dann der Herr sagen zu denen zu seiner Rechten, geht ein in das Reich. Im Gegensatz zu denen zur Linken, die werden sagen, ja, wann haben wir dich hungrig gesehen? Ja, sie hätten Gelegenheit gehabt, aber sie haben das nicht gemacht. Ja, wir gehen weiter. Und dann Vers 17b, Sacharja 9, 17b, das Korn lässt Jünglinge und der Most Jungfrauen hervorsprossen. Ja, die große Drangsal wird eine Zeit sein, wo es nicht mehr regnet in Israel. Und es wird eine furchtbare Zeit sein, aber gerade in Joel sehen wir, wie Gott dann alles erstatten wird. Ich lese aus Joel 2, gerade in Verbindung mit diesem Korn und Most, der hier erwähnt wird. Die große Drangsal wird beschrieben in Kapitel 2. Israel wird überrannt von Norden her durch eine Armee. Das Land wird verbrannt und verwüstet. Und dann wird Gott eingreifen. Ab 2, Vers 18. Und er wird diese Armee, die von Norden kommt, wird er vernichten. Und dann heißt es in 2, Vers 21. Fürchte dich nicht, Erde, frohlocke und freue dich. Denn der Herr tut Großes. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes. Denn es grünen die Auen der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Und ihr, Kinder Zions, jetzt haben wir die wieder, die Söhne Zions, hier, die Kinder Zions, frohlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott. Ja, das ist ja wie in Sacharja 9. Frohlocke laut, siehe, dein König kommt. Aber die werden den König lieben und darum werden sie aufgerufen. Frohlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maß. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kufen überfließen von Most und Öl. Und so weiter. Gott wird erstatten, was da gefehlt hat. Und das wird hier nochmals ganz kurz erwähnt. Das Korn lässt Jünglinge und der Most Jungfrauen hervorsprossen. Dann werden sie genügend Essen haben im Land. Ja, es ist Zeit zum Essen. Also eine halbe Stunde und dann fahren wir weiter mit Kapitel 10, Vers 1. Wir kommen jetzt zu Kapitel 10. Ich lese Vers 1. Wir gehen jetzt schön Vers für Vers durch. Er bittet von dem ewigen Regen zur Zeit des Spätregens. Der Ewige macht Blitzstrahlen und Regenguss wird er ihnen geben. Dieses Gebet um Regen, und zwar im Frühjahr. Es ist ja so, der Regen am Ende der Regenperiode, also März, April, wird in der Bibel genannt Spätregen. Das muss man sich einmal merken. Die Regenzeit in Israel verläuft von zweiter Hälfte Oktober bis Ende März und dann Anfang April. Und das ist auch die Winterzeit in der Bibel. Und der Anfang dieser Regenzeit wird genannt der Frühregen. Und das Ende dieser Regenperiode wird genannt der Spätregen. Also, wenn es hier heißt, er bittet von dem ewigen Regen zur Zeit des Spätregens, dann ist das in der Zeit des Frühlings, also im März. Und dann wird das beantwortet, dieses Gebet. Der Ewige macht Blitzstrahlen und Regenguss wird er ihnen geben. Gott gibt also Regen, wie damals bei Elia. Nicht wahr? In 1. Könige 17 hat Elia aufgrund seines Gebets sagen können, dass jetzt kein Regen mehr kommt. Und zwar war das während 3,5 Jahren so. Im Neuen Testament, in Jakobus 5, wird uns nämlich gesagt, dass es 3,5 Jahre waren. Ganz entsprechend der großen Drangsalszeit. Aber nach diesen 3,5 Jahren, da hat Elia eben wieder ankündigen dürfen, jetzt kommt der Regen und er kam, wir wissen. Und so wird es auch da sein, der Herr wird dann Blitzstrahlen geben, also Gewitter und Regenguss einem jeden Kraut auf dem Feld. Auch da wird der Herr in der Zukunft zeigen, dass er der Gott ist, der Regen gibt, dass er es ist, der Feuer vom Himmel gibt. Vers 2. Denn die Hausgötzen, das sind die Teraphim, redeten Trug und die Wahrsager schauten Lüge. Und Träume der Leere redeten sie. Sie trösteten mit Hauch. Was bedeutet das? Ich habe auf dem Skript diesen Vers so ganz knapp versucht zu erklären. Durch Wahrsagerei, die in Verbindung mit diesen Teraphim betrieben wurde, mit diesen Hausgötzen, auch Ahnengötzen, durch Wahrsagerei und Falschprophetie wurde das Volk Israel verführt. Und das hat schlussendlich zur Wegführung beigetragen oder geführt. Nicht wahr? In Vers 2b heißt es, darum sind sie weggezogen, wie Kleinvieh. Sie werden unterdrückt, denn kein Hirte ist da. Wegen all diesem Götzendienst und dieser Wahrsagerei, also Informationen aus dem Jenseits zu erhalten, ohne den göttlichen Weg über das Wort Gottes zu gehen. Das fällt unter Gottes Gericht. Und darum wurden die 10 Stämme weggeführt, darum wurden die 2 Stämme weggeführt nach Babylon. Das wird hier ganz kurz erklärt. In Vers 3, gegen die Hirten ist entbrannt mein Zorn und die Böcke werde ich heimsuchen. Was bedeutet das? Gottes Gericht wendet sich besonders gegen die falschen Führer in Israel. Das sind diese Hirten, über die der Zorn Gottes kommt. Und Gott verheißt in diesem Vers, dass er sich des Überrestes annehmen wird. Und sie werden am Schluss auch kämpfen, wie wir schon gesehen haben. Und darum heißt es hier, denn der Ewige der Heerscharen wird sich annehmen seiner Herde des Hauses Juda. Da werden sie wieder mit einer Kleinviehherde verglichen, wie wir das schon gehabt haben. Und sie machen wie ein Prachtross im Krieg. Eben in den Schlusskämpfen wird der Überrest eingreifen und da macht er sie zu einem Prachtross. Man kann hier auch die Verknüpfung ziehen zum Hohen Lied. Im Hohen Lied ist ja die Braut eine prophetische Darstellung des Überrestes aus Israel. Und Salomo, der König, ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, den König der Könige, den Messias. Und in Hohelied 1, Vers 9 sagt Salomo einer Stute: An des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich. Und das hat einen direkten Zusammenhang mit dieser Stelle hier, wo der Überrest eben zum Streitross gemacht wird in der Endzeit. Ganz am Ende der Endzeit, muss man sagen. Vers 4. Von ihm kommt der Eckstein. Von ihm der Pflock. Von ihm der Kriegsbogen. Von ihm werden zusammen hervorkommen alle Bedränger. Nun, von ihm, das bezieht sich zurück auf das Haus Juda in Vers 3, kommt der Eckstein. Wer ist der Eckstein? Das ist der Herr Jesus. Der Messias sollte aus dem Stamm Juda kommen, nämlich aus der Familie von König David. Und da wird der Messias genannt Eckstein. Der Eckstein war in der Architektur biblischer Zeiten der erste Stein, den man auf das Felsfundament aufgelegt hatte. Durch seine Position legte er diese Mauerlinie und diese Mauerlinie fest. Also der Eckstein ist der Stein, der alles bestimmt. Und wenn der Messias Eckstein genannt wird, dann heißt das, dass die an ihn glauben, die müssen sich nach ihm ausrichten. Manchmal gibt es Gemeinden, die sitzen zusammen und fragen sich, wie sollen wir unsere Statuten formulieren? Ja, was Statuten? Wir müssen ja nicht unsere Richtlinien aufstellen, sondern wir müssen uns nach dem ausrichten, was das Wort Gottes sagt. Und so richten wir uns aus nach dem Herrn Jesus, dem Eckstein. An dieser Stelle möchte ich hinweisen auf Jesaja 28, wo der Jesus auch Eckstein genannt wird. Und diese Stelle wird auch von Petrus in 1. Petrus 2 zitiert und direkt auf den Herrn Jesus angewandt. Und man muss wissen, diese Stelle wurde auch schon von den alten Rabbinern im Judentum klar bezogen auf den Messias. Jesaja 28, Vers 16. Darum, so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein von festester Gründung. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Was hier auffällt, ist, der Messias wird genannt kostbarer Eckstein, ein wunderbarer Eckstein. Es ist etwas Wunderbares, sich nach ihm auszurichten, nach seinen Vorgaben in seinem Wort. Aber hier wird dieser Eckstein auch genannt festeste Gründung, also Fundament. Und das ist schon etwas Erstaunliches in diesem Vers. Der Eckstein war ja im Altertum nicht dasselbe wie das Fundament, sondern es war der erste Stein, den man auf das Felsfundament auflegte. Aber hier wird der Eckstein gleichzeitig Fundament genannt, von festester Gründung, also ein ganz stabiles Fundament. Nun ist aber noch zu beachten, es heißt hier, siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Bei diesem Vergleich mit dem Herrn Jesus von Eckstein und Fundament wird der Bezug gemacht zum Tempelberg. Und da war es ganz speziell. Aber das wissen wir erst wieder seit den 1990er Jahren. Das war nämlich die Zeit, als ein Architekt, der gleichzeitig auch Archäologe war, das rekonstruieren konnte. Wo genau das Allerheiligste stand auf dem Tempelberg. Und zwar konnte er den Nachweis liefern, dass es effektiv auf dem Felsen, der heute im Felsendom gebaut war. Er hat 20 Jahre etwa am Tempelberg als Architekt, Archäologe gearbeitet. Noch unter Benjamin Mazar. Das war dieser große Archäologe in Israel, der diese Ausgrabungen auf dem Ofel, also gerade beim einstigen Tempeleingang, geleitet hatte. Und dann ist er immer wieder auf Besuch gegangen in den Felsendom. Damals war er ja noch offen, bis ins Jahr 2000. Seither dürfen Nicht-Muslime nicht mehr hinein. Und da ist er immer wieder auf Besuch gegangen. Und als Architekt hatte er natürlich einen sehr genauen Schritt und hat da alles abgemessen. Und aufgrund von alten Bildern, da kann man auch aufgrund der Fotografie, kann man auch Distanzen ausmessen. Und dann hat er festgestellt, dass auf diesem Felsen, der ja riesig ist, ein gigantischer Felsen, da gibt es auf einer Seite im Süden gibt es eine Region, da sieht man, das ist künstlich so abgeplattet worden. Und er kannte das von anderen Ausgrabungen her. Da, wo man im Altertum die Mauersteine auflegen wollte auf einem Felsfundament, da hat man den Felsen eben so vorbereitet. Und er hat das ausgemessen, 3,15 Meter. Also, an dieser Stelle, auf dem Felsen im Süden, da gab es eine Mauer auf dem Felsen, 3,15 Meter. Aber er fand keine weiteren Spuren mehr. Und nun ist es so, im Westen ist dieser Fels so beschaffen, er hat eine ganz scharfe, natürliche Kante. Im Norden auch. Und dann hat er sich überlegt, vielleicht, wenn ich ja keine weiteren Spuren finde von Mauern, war die Mauer des Allerheiligsten entlang der Westkante und entlang der Nordkante. Und das hat er mal gemacht auf einem Flug von Israel wieder zurück nach Europa. Also den Namen habe ich noch nicht erwähnt. Das ist der Lane Rittmeier. Und da hat er sich auf ein Bild das mal so eingezeichnet. Und eben Architekten, die können meistens auch gut zeichnen. Und ich muss noch erklären, 3,15 Meter Mauerdicke, das ist ganz interessant, denn in 1. Könige, wo ja beschrieben wird, wie Salomo den Tempel baute, da wird klar gesagt, die Dicke der Mauern des Allerheiligsten waren 6 Ellen. Und zwar immer für den Tempel benutzte man die althebräische große Elle, die Königselle, die ist 52,5 Zentimeter. 6 mal 52,5 Zentimeter, das kann man heute nicht mehr im Kopf rechnen, also Handy. 3,15 Meter. 3,15 Meter. Ja, und dann hat er, wie gesagt, da entlang der Kanten die Mauern eingezeichnet und dann maß er von der Nordmauer zur Südmauer die Distanz 10,50 Meter. Ja, die Bibel sagt ja in 1. Könige, das Allerheiligste war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Also 20 Königsellen, 10,50 Meter. Unglaublich, nicht wahr? Ja, dann konnte er sogar den Scheidevorhang einzeichnen, dann konnte er das Quadrat so fertig zeichnen. Und das hat er dann eben in den 1990 Jahren veröffentlicht. Und als ich das gesehen habe, da habe ich wirklich innerlich, ja, weiß nicht, wie ich mich da gefühlt habe. Das ist ja genau das, was Jesaja 28 sagt. Nicht wahr? Dieser Fels war das Fundament, denn die Südmauer war ja gebaut auf dem Fels. Aber weil die Mauer im Westen entlang der Stellung dieses Felsens gebaut ist und auch im Norden, war dieses Fundament gleichzeitig auch der Eckstein. Und genau das sagt Jesaja 28. In Zion, einen kostbaren Eckstein von festester Gründung. Das ist genau diese Ausnahmesituation, wo Eckstein und Fundament eine Einheit ist. Und so ist der Herr Jesus eben nicht nur der Eckstein, nach dem sich alles ausrichtet, sondern er ist auch das feste Fundament. In Matthäus 16, in Caesarea Philippi, sagt er, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Was ist diesen Felsen? Das bezieht sich zurück auf das Bekenntnis von Petrus, auf die Frage, wer saget ihr, dass ich sei? Du bist der Christus, der Messias, auf Griechisch. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und wir müssen wissen, der Herr Jesus sagt nachher zu Petrus, du bist Petrus. In diesem Zusammenhang, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Da haben viele gedacht, aha, Petrus ist das Fundament. Nein, der Jesus sagte zu ihm, du bist, auf Griechisch, Petros. Und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Er sagt nicht, du bist Petros und auf diesen Petros werde ich meine Gemeinde bauen. Sondern du bist Petros und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Und die zwei Wörter im Griechischen, Petros und Petra, das eine ist weiblich, Petra, das andere männlich. Wenn man diese Begriffe nebeneinander hat, die können sich in der Bedeutung überschneiden, aber nebeneinander als Opposition, dann meint Petros einen Stein und Petra einen Felsen. Also du bist Petros, ein Baustein. Und auf dieses Felsfundament werde ich meine Gemeinde bauen. Das bedeutet Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er, der Herr Jesus, ist die Basis. Und darum, jeder echte Christ, der so als Baustein wie Petrus aufgebaut ist auf dem Fundament, ist ein Fundamentalist. Ja? Das ist die Bedeutung von Fundamentalist. Auf diesem Fundament Jesus Christus aufgebaut. Und dazu möchte ich noch etwas erklären. Aus 1. Petrus 2. Nicht wahr? Der 1. Petrusbrief beginnt ja mit dem Wort Petros. Ja, er nennt sich mit diesem Namen ganz am Anfang. Petros, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen und so weiter. Und dann in Kapitel 2 sagt er, dass alle Gläubigen sind lebendige Steine. Und die werden aufgebaut zu einem geistlichen Haus. Vers 2, Vers 5. Werdet auch ihr selbst, man darf einmal raten, was steht hier im Grundtext bei ein Fels des Ärgernisses? Nein. Petra. Also Petrus benutzt Petros für sich 1:1. Und für den Herrn Jesus benutzt er in 2:8 Petra. Und damit erklärt er Matthäus 16. Du bist Petros. Das ist der Petrus. Und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist der Herr Jesus. Er ist dieser Fels für die Ungläubigen, ein Fels des Ärgernisses. Sie ärgern sich und stolpern über ihn. Aber er ist der Fels. Und das heißt also eben dieses Fundament, dieser Fundamentfels, der zugleich Eckstein ist. Und als solcher, jetzt kommen wir zurück zu Zacharia, ist er aus dem Stamm Juda hervorgegangen. Von ihm kommt der Eckstein. Von ihm, dem Haus Juda, in Vers 3. Einen zweiten Namen für den Messias. Von ihm, der Pflock. Was bedeutet das? Ja, der Pflock ist dazu da, um etwas, was instabil wäre, Stabilität zu geben. Also der Herr Jesus ist nicht nur das feste Fundament, der nachdem sich alles ausrichtet, er ist auch der, der in unserem Glaubensleben Festigkeit, Stabilität gibt. Er ist der Pflock. Ein wunderbarer Name. Beim Bibellesen mache ich das immer so, dass ich die Namen Gottes, jetzt in meinem Fall, man könnte auch eine schönere Farbe nehmen, ich nehme den orangen Farbstift und streiche mir die alle an. Und dadurch hat man dann hunderte von Gottes Namen, wenn man nur durchblättert. Und jeder Name sagt etwas über Gott, über sein Wesen aus, wie er ist und was er für uns bedeutet. Und da sollte man anstreichen, Eckstein, Pflock, der, der meinem Leben Stabilität gibt, Eckstein, der, nachdem ich mich bewusst ausrichten will, in all meinen Entscheidungen, in all meinem Vorhaben. Und er ist auch der Kriegsbogen. Das heißt, der, der im Kampf gegen den Feind vorgeht. Ich war in Epheser 6, Vers 10 heißt es, unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Aber wie könnten wir da bestehen, wenn nicht der Herr Jesus eben vorausgeht? Und darum heißt es dort, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir haben hier einen dritten Namen für den Herrn Jesus. Kann man wieder malen in der eigenen Bibel. Ist schön. Ungläubige in der Schule, die malen Mandalas aus und wir malen die Namen Gottes aus in der Bibel. Ja, also von ihm der Kriegsbogen. Der Herr, in dem ich stark bin im geistlichen Kampf. Von ihm werden zusammen hervorkommen alle Bedränger. Und die Namen der Erlösten, die mache ich eben, in meinem Fall, man könnte auch eine schönere Farbe nehmen, blau. Die kann ich immer malen. Ja, und also ich benutze noch andere Farben, wo ich unterstreiche. Oder auch nur, ja, das wird zu weit führen. Ich habe ein System aufgebaut im Lauf der Jahre. Und das hilft, um eben sich in der Bibel schnell zurechtzufinden. Und es hilft auch, wenn man ein bildliches Gedächtnis hat, die Dinge so sich einzuprägen. Und ja, das kann nur eine Hilfe sein, um sich zu erinnern an die biblischen Wahrheiten. Und hier Bedränger, das wäre blau. Denn der gläubige Überrest, das sind die Bedränger für den Feind. Und auf uns bezogen, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und in Jakobus lesen wir, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist eine Verheißung. Nicht, weil wir so stark sind, sondern wir sind stark im Herrn. Er ist ja der Kriegsbogen. Aber es heißt, wer ihm widersteht, von ihm wird der Feind fliehen. Und in dem Sinn sind wir Bedränger. Bedränger des Feindes. Diesen Titel würden wir uns nicht geben, nicht wahr? Wenn ich die Bibel eben hier den Überrest als Bedränger vorstellt für die Feinde Gottes. Vers 5. Und sie werden sein wie Helden, die zertreten den Straßendreck im Krieg. Und sie werden kriegen, denn der Ewige wird mit ihnen sein. Das heißt also, im kurz Klartext gesagt, der Überrest wird erfolgreich kämpfen. Man muss sich vorstellen, in diesen 3,5 Jahren wird Israel vollständig überrannt werden. Wenn man sich überlegt, seit 1948, in all diesen Existenzkriegen, ist Israel als Sieger hervorgegangen. Und es ist so erstaunlich, wie das gegangen ist. Aber man sieht, die Hand Gottes war über diesem Volk. In jedem Krieg. Aber wenn der Antichrist als falscher Messias dieses Götzenbild aufstellen wird auf dem Tempelplatz und die Masse wird ihn akzeptieren, 2/3 in der Bevölkerung, dann wird Gott diese schützende Hand wegnehmen. Und der König des Nordens kann das Land überrennen. Das wird so ausführlich beschrieben in der Bibel, dieses Überrennen. Wie gesagt, Joel 2 zum Beispiel. Es gibt viel mehr, aber um nicht zu verwirren, sage ich Joel 2 und Daniel 11, 40 bis 45. Dann kann man das gedanklich gut an diesen Stellen aufhängen. Aber dann, am Schluss, wird der Überrest aus Moab zurückkehren. Und sie werden so erfolgreich sein, wie das hier beschrieben ist. Dann Vers 6, also noch der Schluss. Und so werden zu Schanden werden die Reiter der Pferde. Er beschreibt den Krieg mit den Ausdrücken der damaligen Zeit. Und jetzt Vers 6. Und ich werde das Haus Juda stärken und das Haus Josef werde ich stärken. Und ich werde sie wohnen lassen, denn ich habe mich über sie erbarmt. Und sie werden sein, als ob ich sie nicht verworfen hätte. Kurz erklärt bedeutet das, das zwölfstämmige Volk Israel wird Gottes Rettung erfahren. Gott wird Israel wieder annehmen. In Hosea hatte er verkündigen lassen, ihr seid Lo-Ami, nicht mehr mein Volk. Aber dann in dieser Zeit wird Gott sich offiziell seines Volkes annehmen und er wird sie nennen mein Volk. In Sacharja 13, Vers 8 heißt es, dass Gott das Volk ins Feuer bringen wird. So wie man Gold und Silber im Feuer prüft. Und es heißt, zwei Drittel im Land werden schließlich umkommen in diesem Krieg. Aber ein Drittel wird sich bekehren. Und dieser Drittel wird dann Gott anrufen und sagen, du bist mein Gott. Und er wird sagen, und ihr seid mein Volk. Und das heißt Ami auf Hebräisch. Nicht mehr Lo, Ami, nicht mein Volk, sondern er sagt Ami, mein Volk. Und so ist Sacharja 13 mit Hosea 1 und 2 direkt verknüpft über das Thema mein Volk, nicht mein Volk. Und hier sagt Sacharja 10, dass er sie eben wieder annehmen wird. Und sie werden sein, als ob ich sie nicht verworfen hätte, denn ich bin der Ewige, ihr Gott, und ich werde ihnen antworten. Und dann Vers 7, und wie ein Held wird sein Ephraim. Ja, da stellt sich sowieso eine Frage. Jetzt haben wir doch wieder gehabt, Haus Josef und Haus Juda, schon in Vers 6. Haus Juda, das wären ja die Südstämme, Juda und Benjamin. Und Josef, das wäre ja, das steht ja für die 10 Stämme. Weil der Stamm Josef war der führende Stamm der 10 Stämme. Denn der erste König nach Salomo, als Israel geteilt wurde in 10 und 2 Stämme, der erste Führer war Jerobeam, der erste. Und der war aus dem Stamm Josef. Genau aus dem Stamm Ephraim. Und darum wird in der Bibel sehr oft das 10-Stämme-Reich, genannt Israel, auch genannt Ephraim oder Josef. Und das Südreich eben Juda, weil dort regierte der Sohn von Salomo, Rehabeam. Und alle weiteren Könige waren Nachkommen von Salomo, aus dem Stamm Juda. Ja, jetzt kommt die kritische Frage. Ja, aber diese Juden heute zurück in Israel, das sind ja Juden, ja? Ja, also die stammen nur aus dem Stamm Juda und aus dem Stamm Benjamin. Also wenn die Bibel da ständig spricht über Haus Josef und Ephraim und so weiter, das kann sich ja alles nicht erfüllen. Zuerst müssten ja die 10 verlorenen Stämme einmal zurückkehren, die durch die Assyrer im Jahr 722 nach Nordirak, nach Assyrien abgeführt worden sind. Und in der Folge verliert sich ihre Spur in der Geschichte. Weitestgehend, nicht völlig. Was soll man da antworten? Da muss man erklären, das ist ein grundsätzlicher Denkfehler dahinter. Die 10 Stämme wurden weggeführt. Aber schon in 2. Chroniker 10 bis 12, gerade nach der Spaltung Israels in 2 Reiche, wird dort gesagt, wie aus den Nordstämmen die massenweise übergelaufen sind in den Süden. Kann man das kurz aufschlagen? 2. Chroniker 10, nach dem Tod von Salomo, Zeit von Rehabeam und Jerobeam. Und was lesen wir in 2. Chroniker 10, Vers 17? Die Kinder Israel aber die in den Städten Judas wohnten. Über sie wurde Rehabeam König. Aha, da gab es die 10 Stämme, das Haus Israel, auch im Süden. Und weiter können wir lesen in 11, Vers 13. Und die Priester und die Leviten, die in ganz Israel waren, also bei den 10 Stämmen, stellten sich bei ihm, dem König im Südreich, ein, aus allen ihren Grenzen. Denn die Leviten verließen ihre Bezirke und ihr Besitztum und zogen nach Juda und nach Jerusalem. Und dann wird begründet, wie das gekommen ist. Und Vers 16, und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, welche ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um den Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Und sie stärkten das Königreich Juda und befestigten Rehabeam. So, das reicht eigentlich schon. Aber da möchte ich noch eins draufgeben. 2. Chroniker 15. 2. Chroniker 15, das ist später bei Asa. Der hat eine Reformation durchgeführt in Juda. Und da lesen wir in Vers 9, und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge, die aus Ephraim und Manasse und aus Simeon bei ihnen lebten. Denn in Menge liefen sie aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Ja, da haben wir die aus den 10 Stämmen im Süden. Und dann kann man für sich dann noch nachlesen. 2. Chroniker in der Geschichte von Hiskia. 2. Chroniker 30, da kommen die aus den 10 Stämmen zu Hiskia. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Doch Männer von Aser und Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. So, also. Von den 10 Stämmen gab es Überläufer. Das Südreich nannte man weiterhin Juda, das Königreich Juda unter der Führung von einem König aus dem Stamm Juda. Aber da war eben nicht nur Juda und Benjamin und der Priesterstamm Levi, sondern aus allen 10 Stämmen waren auch da. Und die blieben im Land, auch als die 10 Stämme abgeführt wurden nach Assyrien und weitestgehend verloren gingen. Aber später kam auch Juda in die Gefangenschaft nach Babylon, nicht wahr? Nebukadnezar hat sie weggeführt. Aber da gingen auch die Überläufer in die Gefangenschaft. Und als dann nach der babylonischen Gefangenschaft die Juden zurückkehrten ins Land, dann gingen eben auch die aus den 10 Stämmen mit ihnen zurück ins Land, um dem Messias zu begegnen, der in Bethlehem geboren werden sollte nach Micha 5, Vers 1. Und jetzt verstehen wir auch, warum die Prophetin Anna oder Hanna in Lukas 2, die auf den Messias wartete, die war aus dem Stamm Aser. Das ist einer der 10 Stämme. Und jetzt versteht man auch, warum Paulus in dieser Rede vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26 sagt, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Das bedeutet in seinem Tempel. Unser 12-stämmiges Volk. Ja, weil alle 12 Stämme da waren. Und der Jakobusbrief wurde geschrieben von Jakobus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, Brüder, wenn ihr mancherlei, und so weiter, Versuchungen fallet. Er schreibt an die 12 Stämme, die konkret identifizierbar waren. Und bis ins Jahr 70 konnte man im Normalfall auch mit einem Geschlechtsregister nachweisen, aus welcher Linie man kam. Aber im Jahr 70, als der Tempel unterging, da wurde das Archiv mit den Geschlechtsregistern verbrannt. Und das war ein Problem in der weiteren Zeit. Dann konnte man eben nicht mehr nachweisen, genau aus welcher Linie. Ich bin aus Sebulon, nein, ich bin aus Manasse, ich bin aus Juda, aus Benjamin. Und da gab es dann eine Vermischung durch Heiraten. Und darum, man nennt alle diese Nachkommen Juden, obwohl alle 12 Stämme da sind. Und höchstens die aus dem Stamm Levi, die haben in ihrer Familientradition darauf geachtet, dass sie das immer wussten von Generation zu Generation, denn die hatten immer ein Vorrecht. Zum Beispiel, wenn man jemanden aus dem Stamm Levi einlädt in die Familie, normalerweise betet der Vater am Tisch. Aber wenn Herr Levi da ist, dann sagt man, Herr Levi, könnten Sie mit uns beten? Ja? Die haben so einen Vorrechtsstatus. Und eben darum, als man dann die Familiennamen einführte, vor Jahrhunderten, da hat man eben solche, die aus dem Stamm Levi waren, die hat man, die haben sich genannt Levi, Levin, Lewinsky und so weiter, Levi und so weiter. Und die wussten, wir sind Nachkommen von Aaron, also aus der Priesterlinie des Stammes Levi, die nannten sich zum Beispiel Kohen, das heißt Priester. Oder gibt dann andere Formen wie Kogut oder Kahane und so weiter. Aber der langen Rede kurzer Sinn. Juden sind zurückgekehrt aus aller Welt ins Land Israel. Da ist, früher sagte man Blut, heute sagen wir, da ist genetisches Material aus allen 12 Stämmen da. Und darum, wenn nach der Entrückung der Gemeinde, sagen wir, die würde heute geschehen, dann kommt diese Erweckung in Israel, zuerst kommen die 144.000 zum Glauben, die Erstlinge, wie sie in Offenbarung 14 genannt werden. Und da heißt es 12.000 aus dem Stamm, 12.000 aus dem Stamm, aus allen Stämmen. Ja, aber die wissen doch das gar nicht. Ja, die wissen das doch gar nicht. Bedingt. Aber die meisten wissen es nicht, korrekt. Aber Gott weiß es. Und darum wird er die aus dem Stamm Josef, die aus dem Stamm Sebulon, die 12.000 aus dem Stamm, die wird er so versiegeln. Also, ich will damit sagen, wir müssen nicht noch warten, bis noch mehr verschollene Stämme ans Licht kommen. Es ist alles bereit. Und das ist auch der Grund, warum hier eben gesprochen wird über das Haus Josef, das Haus Juda. Und jetzt gehen wir gleich weiter. In Vers 7. Also Vers 6 nochmals, das zwölfstämmige Volk Israel wird Gottes Rettung erfahren. Gott wird Israel wieder annehmen als sein Volk. Und jetzt Vers 7, und wie ein Held wird sein Ephraim, und ihr Herz wird sich freuen wie vom Wein. Also nicht wirklich, sondern wie, das ist noch wichtig. Das ist keine Rechtfertigung für Alkoholismus. Und ihre Söhne werden es sehen und sich freuen. Ja, ihr Herz wird frohlocken in dem Ewigen. Das heißt, mit anderen Worten, in dem Herrn werden die 10 Stämme, es geht hier um Ephraim, riesige Freude erleben. Sie werden Philipper 4,4 umsetzen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Vers 8. Ich will sie durchzischen, herbeirufen und sie sammeln, denn ich erlöse sie. Und sie werden sich mehren, so wie sie sich vermehrt hatten. Dazu habe ich geschrieben, Israel soll wieder gesammelt werden, aus allen Völkern. Sie werden sich auch gewaltig vermehren. Ich werde sie mehren, so wie sie sich vermehrt hatten. Bei Zischen habe ich noch hinzugesetzt, oder durch Pfeifen oder Flöten eines Hirten. Ja, also die Tatsache, dass Israel gesammelt wird, das ist eigentlich bereits das Wirken des guten Hirten, der sie herbeiflötet und sie sammelt, um schließlich Israel in der Zukunft zu erlösen. Und sie werden sich vermehren, sehr vermehren. Übrigens heute, die orthodoxen Familien, die haben Kinder. Und darum gibt es eine solches Bevölkerungswachstum. Nicht wahr? Bei uns wollen die Leute keine Kinder, oder möglichst wenig. Und darum, wenn Muslime nach Europa kommen, die können einfach ein bisschen rechnen, wie lange es geht, bis sie eine Mehrheit sind in Europa. Also rein von dieser Rechnung her, wenn ganz abgesehen von biblischer Prophetie, müsste man sagen, das kommt nicht lange gut mit Europa. Also wirklich, das ist eine kleine Rechnung und man sieht, dann ist man verloren. Kann also die ganze europäische Kultur kann man einpacken. Das ist vorbei. Wird Schnee von gestern sein. Nur nach dieser Rechnung. Aber in Israel ist es ein bisschen anders. Und selbst die Säkularen, Israel hat die höhere Geburtenrate, die höchste Geburtsrate unter den westlichen Ländern. Sogar bei den Gottlosen. Da haben sie immer noch mehr. Aber das geht natürlich weiter über das hinaus, dass auch Israel im tausendjährigen Friedensreich, wie das in Jesaja steht, sie werden sich so vermehren, dass nach baldiger Zeit wird das Land zu eng sein. Und dann muss man expandieren. Wohin? Ja, die Bibel sagt in Jesaja 35, die Wüste wird aufblühen. Die Wüste Judäa, Negev-Wüste wird aufblühen. Sinai-Halbinsel. Ja, dann wird es nicht nur Beduinen geben dort. Dann kann man dort Häuser bauen, Hochhäuser, und man kann sich ausbreiten. Es gibt genügend Platz auf der Erde. Man muss nur einfach die Erde grün machen. Grün ist die Farbe der Zukunft. Aber nicht der Grünen, sondern des Gottes der Bibel. Der sagt, dass alles, die Wüste wird eben so aufgrünen wie die Scharon-Ebene, wie der Karmel. So steht das in Jesaja 35. Gottes Zukunft ist eine grüne für diese Welt. Und dann lesen wir weiter in Vers 9. Ja, ich werde sie ausstreuen unter den Völkern. Oder in der Fußnote habe ich geschrieben, säen unter den Völkern. So wie Samen unter den Völkern. Aber in der Ferne werden sie meiner gedenken. Und sie werden leben mit ihren Kindern und zurückkehren. Das ist eine Prophetie in der Zeit von Zacharja, 6. Jahrhundert vor Christus, dass er das Volk Israel zerstreuen wird unter alle Völker. Was ja wahr geworden ist ab dem Jahr 70. Wirklich unter alle 5 Kontinente wurden sie zerstreut. Aber Gott kündigt an, es wird eine Rückkehr geben. Und sie werden zurückkehren. Und diese Rückkehr wird weiter beschrieben in Vers 10. Und ich werde sie zurückbringen aus dem Land Ägypten. Und aus Assyrien werde ich sie sammeln. Ha, ganz konkret, aus Ägypten werden sie heimkehren. Ja, und wann hat sich das erfüllt? Ich habe eine kurze Fußnote gemacht. In der Folge des Jahres 1948 verließ praktisch die gesamte jüdische Gemeinschaft wegen schlimmen Verfolgungen das Land Ägypten. Zehntausende fanden in Israel ein neues Zuhause. Und sie werden aus Assyrien heimkehren. Das Kerngebiet von Assyrien war ja Nordirak. Der Fußnote habe ich erklärt, das Kerngebiet Assyriens liegt im heutigen Nordirak. In der Folge des Jahres 1941 verließ praktisch die gesamte jüdische Gemeinschaft im Irak, Nordirak und Mittel- und Südirak zusammen 150.000 Juden, das Land. Die meisten fanden Zuflucht in Israel. Ja, da kann man die antreffen in Israel. Man fragt, woher sind deine Eltern eingewandert? Und dann sagt er, je nachdem, aus Irak. Ach so, da mit dieser Riesenaktion, ja. Also, das ist erfüllte Prophetie, die man so direkt erlebt. Und so erfüllt sich das prophetische Wort vor unseren Augen. Und nun Vers 10b. Und in das Land des Gilead und des Libanon werde ich sie bringen. aber es wird nicht als ausreichend befunden werden. Ja, Gilead, das sind diese Berge, die man sieht auf der jordanischen Seite, wenn man vom See Genezareth, sagen wir von dem Kibbutz Ma'agan am Südende, durchs Jordantal runterfährt in Richtung Jericho. Die Berge, wenn man runterfährt auf der linken Seite, gerade nach dem See Genezareth, das sind die Berge von Gilead, die in biblischer Zeit eben zu Israel gehörten. Aber heute zu Jordanien. Jetzt könnte man dem König von Jordanien einen Brief schreiben. Haben Sie gewusst, dass Sie einmal diese Berge von Gilead abgeben werden? Und auch im Libanon wird Israel Gebiete bekommen. Ich weiß noch, vor Jahren war ich im Libanon und dann wurde ich gebracht, auch in den Südlibanon, bis nach Jezzine. Dort gab es eine Brüderversammlung. Und damals war ich auch jung, da zählte ich noch, wie oft ich in Israel war. Und diesen Libanon-Besuch habe ich dann quasi auf das Konto von Israel-Besuchen genommen. Ja, weil das ja sowieso mal zum Land Israel gehören wird. Ja. Und das wird also hier gesagt. Und ich habe hier noch zu Vers 10 hinzugefügt im Skript. Gilead und Libanon wird auch zu Israel gehören. Vergleiche Hesekiel 47. Dort wird nämlich die neue Landverteilung beschrieben im tausendjährigen Friedensreich. Und da kann man also heute, ich habe das auch schon gemacht, Karte zeichnen und kann genau einzeichnen, wie die da im Libanon, Syrien und dann durch Israel runter bis in die Negev-Wüste, wie die da neu verteilt werden. Wenn man natürlich in solchen Ländern ist und in den Gemeinden predigt, dann muss man immer aufpassen, wie man sich ausdrückt. Das habe ich vor Jahren gelernt. Das haben mir die Brüder dort beigebracht. In Ägypten, in Alexandria und Kairo haben sie mir gesagt, du darfst nie sagen, Volk Israel. Das geht nicht in der Öffentlichkeit. Du musst einfach sagen, das Volk Gottes. Ja, dann sagen wir das Volk Gottes. Und dann kann man alles sagen über das Volk Gottes. Und das ist dann nicht irgendwie politisch brisant. Ja, und dann weiter, Vers 11. Und es wird hindurchgehen durch das Meer der Drangsal. Und er wird schlagen im Meer die Wellen. Und er wird trockenlegen alle Tiefen des Nils. Was bedeutet das? Israels Rettung in der Zukunft wird da mit dem einstigen Durchzug durchs Rote Meer verglichen. Also der Durchzug Israels durchs Rote Meer wird verglichen mit dem, wie Israel durch ganz, ganz schwierige Zeiten hindurchgehen wird, aber Gott wird trockenlegen alle Tiefen des Nils und wird Israel so retten durch die Not hindurch. Weiter, und es wird hinabgestürzt werden der Hochmut Assyriens. Und der Stock Ägyptens wird weichen. Und ich werde sie stärken in dem Ewigen. Und in seinem Namen werden sie wandeln. Spruch des Ewigen. Und das drückt einfach aus, dass Assyrien, das ist der König des Nordens. In Sacharja 9 wird er genannt Griechenland. Und hier wird er Assyrien genannt, und zwar so wie im Propheten Jesaja. Propheten Jesaja, Micha, wird dieser Feind, der von Norden Israel überrennen wird, wird genannt der Assyrer. Und in Daniel wird er genannt der König des Nordens und eben in Sacharja Griechenland und auch Assyrien, weil es so eine Überschneidung gibt. Aber eben, Gott verspricht diesen Todfeind Israels, der in der Zukunft Israel überrennen wird, sein Hochmut wird schließlich hinabgestürzt werden. Und auch Ägypten, das immer wieder ein Todfeind Israels war in der Vergangenheit, dieser Stock Ägyptens wird auch endgültig weichen. Und dann kommt dieser Segen: Ich werde sie stärken in dem Ewigen und in seinem Namen werden sie wandeln. Spruch des Ewigen. In seinem Namen wandeln. Und dazu zum Schluss ein wunderbares Wort aus Micha. Dort wird dieses Wandeln noch weiter ausgeführt. Und zwar so prägnant, so zu Herzen gehend. Micha 6, Vers 8. So in einem Vers wird uns vorgestellt, was unser Lebensmotto sein soll. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? So kurz kann man das ausdrücken, was ein Leben in der Nachfolge des Herrn Jesus bedeutet. Wollen wir an dieser Stelle schließen? Und ich habe mich so gefreut auf Kapitel 11. Aber das wäre ja schon traurig, wenn ich so ein Kapitel, das mir so viel bedeutet, in 3 Minuten durchrattern lasse. Das müssen wir nächstes Mal richtig genießen. Also, ich verrate, es ist fantastisch. Vers für Vers, was da uns gesagt wird über das erste Kommen des Herrn Jesus. Dann wollen wir an dieser Stelle schließen.